ich bin super neugieriger Mensch und das hat mich sehr gereizt und das ist auch wirklich so, dass man einfach schnell viele Dinge lernt und beigebracht bekommt und die auch annehmen muss. Und wenn man jemand ist, der gerne sich in neue Themen reinfuchst, dann ist das halt ein echt cooler Arbeitsalltag. Und mich motiviert halt dadurch auch der Job automatisch mehr und automatisch bin ich irgendwie mehr auf Zack.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Das ist der Karriere-Podcast von Study Drive und mein Name ist Constanze Marie Teschner. In der Beratung zu arbeiten war für Claire Roth lange Zeit keine echte Option. Zu viele Vorurteile, zu wenig Vorstellungen davon, wie der Arbeitsalltag in der Beratung wirklich aussieht. Doch genau das hat sich im Laufe ihrer Promotion im Finance-Bereich an der RWTH Aachen verändert. Sie hat Menschen kennengelernt, die mit ihren bisherigen Annahmen aufgeräumt haben und sich schließlich ganz bewusst für den Einstieg bei Bain & Company entschieden. In dieser Folge sprechen wir darüber, was genau ihre Sicht auf die Beratung verändert hat, wie ihr Einstieg bei Bain aussah und was sie denen mitgeben würde, die selbst noch unsicher sind, ob Consulting wirklich zu ihnen passt. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Claire.
Hi, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Claire, in diesem Podcast gibt es ein Ritual zum Warmwerden, die Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Bist du bereit, etwas von dir preiszugeben?
Immer doch.
Monday Move. Was ist deine persönliche Taktik, um gut in die neue Woche zu starten?
Mein Monday Move ist für mich persönlich eine ganz klare Strukturierung. Was passiert eigentlich diese Woche für mich? Was sind wichtige Themen? Die wichtigsten 2, 3 Themen einmal für mich aufzuschreiben und auch gern schriftlich tatsächlich, um die nochmal so ein bisschen vor mir zu haben. Mhm. Und das dann in meinem Kalender so ein bisschen zu strukturieren. Da habe ich das Gefühl, ich starte schon rein und weiß ungefähr, worauf ich mich einlassen muss.
Brain Reset. Was hilft dir am schnellsten, wenn dein Kopf nach einem langen Tag komplett voll ist?
Ich bin jemand, der super gern Sport macht. Ich habe mein Leben lang Ballett gemacht und irgendwann bin ich dann umgeswitcht, weil mir es ein bisschen zu streng wurde. Habe dann so lateinamerikanische Tänze gemacht und Tennis finde ich auch sehr cool. Also alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat.
Inspo, welches Buch, Tool oder welcher Denkansatz hat dich beruflich oder persönlich zuletzt inspiriert?
Ich lese sehr gerne Krimis und Romane. Aber ich muss sagen, es gibt jetzt nicht das eine Buch, was mich extrem inspiriert hat. Was ich sehr gerne mag, ist mich einfach mit Leuten, die was ganz anderes machen, auszutauschen. Mhm. Weil ich immer dann das Gefühl habe, man taucht in so eine ganz andere Welt und lernt einen anderen Arbeitsalltag und auch ein anderes Leben kennen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich das Inspirierende. Ich gucke sehr gerne so Dokumentationen auf YouTube von Leuten so, jemand, der Didede gemacht hat. Und ja, ich bin auch ein großer Podcast-Fan, muss ich sagen.
Mikropausen. Was ist deine liebste unproduktive Minipause zwischen 2 Terminen?
Ich trinke super gern Kaffee. Einfach Kaffee trinken und ehrlicherweise einfach mal gar nichts machen. Sich auf eine Couch setzen oder so und nicht vom Bildschirm sein. Das ist so eine Mikropause. Und gerne in die Sonne einmal kurz raus.
Sehr gut. Das resettet ja auch auf eine Art. Ich danke dir sehr. Claire, skizziere mir doch mal bitte deine bisherige akademische Laufbahn bis zu deinem Einstieg bei Bain & Company.
Ja, ich habe BWL studiert im Bachelor und im Master und habe dann erstmal nicht so ganz gewusst, was ich machen sollte. Und der ganze Medizinbereich hat mir immer sehr gut gefallen. Und irgendwann habe ich mal gestartet, dann zu schauen, hey, ich hätte irgendwie gerne später irgendwann mal eine Rolle, wo man ein Krankenhaus leitet oder so. Und hatte mich im Rahmen dessen in einem Unternehmen beworben Und die haben mir damals gesagt, hey, du bist ja noch sehr jung, das würde wahrscheinlich helfen, wenn du einen Doktor machst. Und ich hatte das bis dahin gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Und so kam ich dann in die Promotionswelt und habe an der RWTH Aachen promoviert.
Mhm. Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen? Wo hast du denn deinen Bachelor und Master gemacht?
An der WHU. Das ist in der Nähe von Koblenz, eine Business School. Und dann habe ich mich ja in dieser akademischen Welt erstmal gefunden und hatte überhaupt nicht die Beratung auf dem Schirm.
Ja.
Also das war eigentlich auch eher was Abschreckendes für mich, weil ich mir eben gedacht habe, da gibt's eine ganz lange Liste an Vorurteilen, aber irgendwie, die sind alle ein bisschen verklemmt und die sind irgendwie alle, haben alle die Ellbogen raus und das ist einfach keine Umgebung, wo ich mich wohlfühlen würde. Genau, und dann habe ich tatsächlich mir im Rahmen meiner Promotion auch eine Rolle gehabt, in der ich Ingenieure, Ingenieurinnen und technische Studierende beraten habe, ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Das war Teil meiner Rolle. Mhm. Und dort habe ich denen geholfen, zum Beispiel Funding zu bekommen, um ihr Startup zu gründen, Businesspläne zu schreiben. Und dort habe ich dann gemerkt, ey, das ist voll der vielfältige Bereich. Mhm. Da gibt's richtig viele neue Projekte. Ich habe immer mit was anderem zu tun. Mhm. Und da bin ich dadurch dann von dieser Medizinschiene eigentlich weggekommen und habe dann gesagt, wo kann man denn noch sowas machen? Und ein paar meiner Kollegen waren von den typischen Beratungen und haben dort promoviert, mhm, wo ich promoviert habe. Mhm. Und die waren ehrlicherweise alle super nett. Also wirklich richtig sympathisch. Ja. Und irgendwie habe ich dann mit der Zeit so gemerkt, ja, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weil die sind, mhm, ja eigentlich super nett. Also irgendwie, und die arbeiten da auch. Also so, vielleicht habe ich ja auch jetzt so ein bisschen falsches Bild, aber ich war immer noch sehr kritisch.
Wie schön, dass du aber dann auch offen dafür warst, dich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Also das, dazu gehört ja auch etwas, da seine vorgefertigte Meinung ablegen zu wollen. Und gut, dass dir das gelungen ist, weil du gerade ja schon sagst, dass das für dich der richtige Weg war. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht machen wir es noch ein bisschen genauer. Welche Vorurteile waren es denn, die dein Bild von der Branche und von den Menschen darin vorher geprägt haben? Und wie haben die KollegInnen es geschafft, dich vom Gegenteil zu überzeugen?
Also ich hatte sehr viele Vorurteile und ich würde sagen, fast alle sind komplett revidiert worden, jetzt in meinem Fall. Also mein größtes Vorurteil war, dass es eine extremst kompetitive Umgebung ist, aha, mit einer Ellbogenmentalität. Also, mhm, jeder ist Einzelkämpfer. Vorteil Nummer zwei, eben auch dieser fehlende Teamgedanke, der damit sozusagen einhergeht. Mhm. Und dann das dritte Vorteil war, dass ich eigentlich gar nicht dafür geeignet bin. Aha. Also alle haben irgendwie denselben Hintergrund, es ist super homogen, jeder ist irgendwie gleich und dieser Job-Einstieg ist nur einem ganz bestimmten Typ Mensch überhaupt möglich.
Also du hast dich darin auch gar nicht gesehen. Dein Blick, genau, galt, oder dein Vorurteil galt nicht mal nur den anderen, sondern du hast dich darin auch gar nicht dich vorstellen können.
Genau, und das war vielleicht auch so ein bisschen abschreckend, einfach was man nur so mal gehört hatte. Mhm. Und wenn man sich dann mehr damit beschäftigt hatte, dann ist das eigentlich gar nicht der Fall. Mhm. Also vielleicht, um mal mit den Vorteilen aufzuräumen.
Ja, bitte.
Aus meiner Sicht. Also der erste Punkt, dass es ein sehr kompetitives, ellbogengetriebenes Umfeld ist. Das empfinde ich gar nicht so. Mhm. In der Realität sieht es so aus, dass man extremst viele Programme hat, auch bei Bain, mhm, in denen man gefördert wird. Mhm. Man hat einen ganz klaren Plan, wann du was erreichen kannst und möchtest. Mhm. Und der ist wirklich erreichbar. Du bekommst sehr viel Coaching. Und das ist auch, weil ich zwischendurch auch woanders gearbeitet habe, wirklich ganz besonders in Beratung, mhm, weil die dich wirklich dahin trainieren. Und jetzt räume ich einmal kurz mit dem Vorteil auf, nur ganz bestimmte Leute können das. Mhm. Keiner, der da ankommt, kann die Skills, die man nur dort vor Ort lernen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, super wichtig zu verstehen. Mhm. Man kann sich optimal vorbereiten, man kann sich auf die Bewerbungsgespräche vorbereiten, aber wenn man dann im Job ist, mhm, muss man die Sachen, die man da dann können muss, auch einfach dort lernen. Und deswegen ist es auch so toll, dass es so strukturiertes Training gibt, Coaching. Ich habe in den ersten Wochen etliche Coachings gemacht. Ich habe nochmal Excel gelernt. Wir haben auch viele Leute, die haben einen ganz anderen Hintergrund. Die steigen als Mediziner ein oder als oder Medizinerinnen oder haben ingenieurwissenschaftliche Hintergründe oder haben was komplett anderes gemacht. Mhm. Jura ist auch so ein Ding. Mhm. Und die haben manchmal noch gar nicht in ihrem Leben Excel geöffnet. Und ja, die lernen das ja auch. Ja. Ne? Ja. Also deswegen ist es jetzt nicht so, dass man das nicht lernen kann. Und der zweite Punkt der Ellbogenmentalität, da würde ich gerne das Golfbeispiel nennen. Folgendermaßen, also für alle zum Kontext, die nicht die Golfspieler sind. Es ist ja so, dass man im Golf, so wurde mir das zumindest von meiner Kollegin, die professionelle Golferin mal war, erklärt, man spielt im Golf immer gegen sich selber. Das heißt, man versucht, sich selber zu verbessern. Mhm. Nicht irgendjemand anders ist quasi der Gegner, sondern man selber. Das heißt, man hat ein Handicap, also eine bestimmte Anzahl von Schlägen, die man erreichen will, um die Bälle in die Löcher einzulochen. Mhm. Und man versucht bei jedem Turnier quasi die Anzahl der Schläge zu reduzieren. Mhm. Das heißt, in so einem Team spielen auch beim Golfen die Mitglieder mit einem unterschiedlichen Handicap, das heißt mit einem im Grunde unterschiedlichen Niveau.
Ja.
Und der gewinnt am Ende des Turniers, der sich selbst am meisten verbessert hat. Das bedeutet, es ist eigentlich egal, ob du mit einem schlechten Score startest versus jemand, der mit einem guten Score startet. Du kannst halt gewinnen gegen dich selber, wenn du dich im Spiel verbesserst. Mhm. Das bedeutet, und das ist wirklich genauso, empfinde ich das auch bei Bane, du spielst halt gegen dich selber. Das heißt, dieses klassische Ellbogen, jemand nimmt mir eine Position weg, gibt es halt nicht, weil es gibt genug Positionen. Mhm. Du wirst nicht später befördert oder zurückgehalten, weil jemand anders deine Position einnimmt, was ja in anderen Firmen teilweise schon der Fall ist. Hier ist das nicht so, weil es gibt einen Weg, den du gehst und der hängt halt auch von dir ab. Mhm. Das fand ich, hat man von außen, sage ich jetzt mal, also ich, mein früheres Ich vor der Beratung oder vor den Einblicken, die ich jetzt gewonnen habe, nicht gewusst. Und ich glaube, das ist super wichtig zu verstehen, weil das macht diesen Job halt auch automatisch irgendwie spannender und attraktiver, finde ich, weil man nicht das Gefühl hat, man ist in Konkurrenz mit jemandem, der mit einem im Team sitzt. Und dadurch, weil ja jeder gegen sich selber spielt, kannst du halt durch Teamarbeit und zwar gute Teamarbeit, hast du halt den doppelten Vorteil, du selber wirst besser, aber halt auch deinen Mitspieler. Und so kann man sich halt gegenseitig eher nach vorne ziehen, weil man sich dann nochmal motiviert, man kann sich unterstützen und so. Und das ist für mich persönlich auf jeden Fall, das würde ich gerne auch aus der Welt schaffen, dass es das halt nicht gibt. Zumindest nicht bei Bane. Ich gucke ja immer isoliert, dann am Ende habe ich ja auch nicht bei anderen Beratungen gearbeitet, aber das Thema ist auf jeden Fall bei uns nicht der Fall, dass man da jetzt irgendwie jemand aussticht oder so.
Vielen Dank für dieses praktische Beispiel und diesen schönen Zusammenhang und auch ja den Einblick in deine Gedankenwelt vorher. Ich glaube nämlich, dass ganz viele von unseren HörerInnen sich damit identifizieren können, dass sie diese Gedanken auch haben, dass sie ähnliche Vorurteile vielleicht hegen, und das zu entkräften und mal eben aus der Realität zu bekommen, ist total wertvoll. Vielen Dank. Und jetzt können wir noch mal mehr erfahren, wie sich das dann in der Realität anfühlt. Was sind denn die Kernaufgaben deines Bereichs des Private Equity Consulting Teams bei Bain & Company?
Vielleicht einmal für den Kontext. Was ist überhaupt Private Equity? Und was ist die Private Equity Group bei Bain? Die klassische Strategieberatung berät ja Unternehmen in der Industrie auf der strategischen Ebene. Ganz plakatives Beispiel, Automobilindustrie, sollen sie in E-Fahrzeuge als nächstes gehen oder sollen sie beim Verbrenner bleiben? Das ist jetzt kein reales Beispiel jetzt hier von uns, aber das ist so die strategische Flugebene. Dann gibt es eine Kategorie, die heißt bei uns Private Equity Group. Das ist eine eigene Abteilung, könnte man so sagen, bei Bain. Und die haben andere Projekte. Aha. Und zwar unterstützen die Investoren entlang des Investmentzyklus. Das sind sogenannte Commercial Due Diligences. Das heißt, im Grunde einfach gesagt, soll das Unternehmen gekauft werden oder nicht? Das heißt, man hat einen Investor, der ein Interesse hat, ein Unternehmen aufzukaufen und möchte eine Prüfung darauf haben. Das ist jetzt nicht die Wirtschaftsprüfung. Wir gucken, wie ist das Unternehmen strategisch positioniert? Also dafür haben wir verschiedene Ebenen, die wir uns angucken. Und die sind eigentlich immer gleich. Also erstmal gucken wir uns an, hey, ist der Markt interessant? wächst der? Wie viel wächst der? Was sind die Trends, die in den nächsten Jahren kommen? Weil das ultimative Ziel ist natürlich, wenn der Markt wächst, wächst ja automatisch das Unternehmen auch direkt mehr. Der zweite Aspekt ist, wir gucken uns das Unternehmen selber an. Wie performt das? Wir sprechen mit verschiedenen Kunden des Unternehmens. Mhm. Wir haben Interviews. Wir machen teilweise auch richtig große Umfragen, wenn die Endkunden Konsumenten sind. Und da kann man natürlich schon dann eine sehr gute Indikation darüber bekommen, wie das Unternehmen auch dasteht. Mhm. Generell ist es dann so, dass wir am Ende eines Projektes dann eben dem Kunden sagen, in diesem Fall das Private Equity, die Private Equity Firma, kaufen oder nicht kaufen und das sehr, sehr gut begründen. Mhm. Dann gibt es darüber hinaus noch andere Projekte, die dann sagen, okay, wenn das jetzt gekauft wurde, wie kann man denn jetzt den Wert dieses Unternehmens noch steigern? Sowas nennen wir Value Creation. Das sind auch super spannende Projekte, weil du quasi aus was Gutem noch mehr machst. Mhm. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich wirklich mehr Umsatz generieren? Da kann man auch mal auf die Kosten gucken und so, aber diese Value-Creation-Projekte sind oft eher umsatzgetriebene Art. Vielleicht, wie ist der Rahmen dieser Projekte? Die sind immer eher kurz, circa so 2 bis 3 Wochen.
Oh, okay, so kurz.
Ja, das ist wirklich, wir gehen da mit einem Team von 4 bis 6 Leuten, 2 bis 5, je nachdem, wie groß die Teamstärke ist, rein und gucken uns wirklich auf Herz und Nieren dieses Unternehmen an. Warum ist das so kurz? Aus 2 Gründen. Grund 1, das Fenster, in dem man dieses Unternehmen kaufen kann, also in dem das tatsächlich auf dem Markt auch verfügbar ist, sich zum Verkauf anbietet selber und in dem auch andere Investoren dann natürlich Interesse bekunden, da muss man schnell sein. Das heißt, man kann für solche Sachen jetzt sich nicht ein halbes Jahr nehmen, weil dann ist das schon lange verkauft. Deswegen sind diese Projekte sehr kurz und intensiv. Ich find's super, weil ich habe immer was Neues.
Sehr dynamisch.
Extrem dynamisch, ultra abwechslungsreich, richtig viele verschiedene Branchen, Themen und ja, hohe Geschwindigkeit und sehr standardisierte Tools. Das ist nämlich wieder die nächste Thematik und da kommen wir wieder auf, es ist erlernbar, diese Tools und oder Werkzeuge oder Methoden, wie man Unternehmen analysiert, wie man Finanzdaten sichtet, wie man mit Kunden spricht, wie man mit Wettbewerbern spricht. Das ist bei uns sehr standardisiert und dadurch sind wir so extrem schnell da drin. Und das ist sehr gut erlernbar, weil du genau in diesen Komponenten das Training bekommst. Und deswegen muss man da jetzt auch nicht so abgeschreckt sein von, weil das konnte ich vorher auch nicht. Das habe ich halt hier gelernt.
Welche Branchen beratet ihr im Private Equity Bereich und worin liegt darin für dich der Reiz?
Es ist wieder sehr breit. Viele verschiedene Industrien, je nach, wir nennen das Deal Flow. Also hier sind unsere 3 Hauptbereiche im Private Equity Healthcare und Pharma, also alles, was mit der Medizin und Medizinbranche und Pharmaindustrie zu tun hat. Mhm. Dann haben wir den ganzen Bereich Tech, das ist alles mit Software etc. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, der guckt sich so Maschinen an, auch Automobil, Maschinenbau, solche Themen. Also eigentlich im Grunde 3 Bereiche. Man wechselt eben häufig die Projekte. Wir haben ja auch den General Consulting Bereich. Das ist das, was ich erklärt habe. Das sind diese langfristigeren Projekte, wo man Strategien langfristig entwickelt. Die sind tatsächlich nochmal ein bisschen operativer natürlich tätig, weil es auch langfristig geht. Aber ich finde persönlich halt diesen Private Equity Bereich so spannend, weil du immer wieder was Neues siehst.
Ja.
Ich kenne jetzt akut fast keinen Job, in dem man so schnell so viel lernt. Ich bin super neugieriger Mensch und das hat mich sehr gereizt und das ist auch wirklich so, dass man einfach schnell viele Dinge lernt und beigebracht bekommt und die auch annehmen muss. Und wenn man jemand ist, der gerne sich in neue Themen reinfuchst, dann ist das halt ein echt cooler Arbeitsalltag. Und mich motiviert halt dadurch auch der Job automatisch mehr und automatisch bin ich irgendwie mehr auf Zack.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass du auf Zack bist. Und auch, wie viel Freude dir das bereitet. Eben diese Abwechslung, dieses dynamische Umfeld und diese steile Lernkurve, die du gerade angesprochen hast. Kannst du mir ein Projekt beschreiben, bei dem du eben besonders viel gelernt hast oder das für dich besonders prägend war?
Also das war ein ganz klassisches Projekt, eine Commercial Due Diligence. Wir nennen die einfach nur DD oder CDD. Mhm. Da haben wir eben uns im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ein Unternehmen angeschaut und haben uns darauf fokussiert, wie attraktiv ist denn überhaupt dieser Markt und wie gut steht dieses Unternehmen da. Das war auch eben eine Kombination aus so einer Endkundenumfrage. 3000 Teilnehmende haben diese Umfrage beantwortet und haben gesagt, welche Brands nutzen sie, wie häufig nehmen sie was, wofür nehmen sie es. Und dadurch haben wir ein ganz gutes Bild dafür bekommen, wie das denn aussieht. Das haben wir einmal für Europa gemacht, also ein bestimmtes Land in Europa. Und dann haben wir es einmal für ein bestimmtes Land in Asien gemacht. Mhm. Auch sehr spannend, wie da die unterschiedlichen Präferenzen übrigens sind. Mhm. Asien ist weiter als wir.
Ah, okay, krass.
Und ich glaube, das, was ich besonders cool finde, und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das gemacht habe, bei Projekten, wo das Produkt ein, man nennt das Consumable, also etwas, was der Endkunde nutzt, also seien es Schuhe, sei es Klamotten, sei es Lebensmittel etc., in diesem Fall Nahrungsergänzungsmittel, können wir und machen wir auch oft sogenanntes Mystery Shopping. Oho. Mystery Shopping bedeutet, hört sich fancy an, es ist auch ein bisschen fancy, bin ich ehrlich, weil man geht selber, also die Beratenden gehen dann selber in zum Beispiel in diesem Fall Apotheken und schauen dann als erstes, wie ist das Produkt überhaupt platziert. Sieht man das gut, sieht man das nicht gut? Steht das in der ersten Reihe? Ist das dominant? Und das sagt ja auch schon sehr viel darüber aus, wie sind denn zum Beispiel die anderen Produkte, die Konkurrenzprodukte positioniert, ob das ein gutes Produkt ist oder nicht. Dann hat man so eine Art Fragebogen, wo man zu der Apothekerin oder dem Apotheker geht und sagt, ja, okay, ich suche was für die Problematik XYZ. Und dann wertet man aus, was empfehlen die denn einem als erstes für ein Produkt? Dann stellt man Nachfragen, warum sie das empfehlen. Und so kann man sehr, sehr viel darüber erfahren, wie gut oder schlecht das Produkt positioniert ist im Markt. Und das haben wir nicht nur in Deutschland gemacht, sondern auch in Asien. Und das war tatsächlich total interessant, weil das Unternehmen hatte gesagt, dass sie in Asien mindestens genauso gut sind wie in Deutschland. Und wir haben dann dadurch erfahren, dass das gar nicht der Fall ist und dass in manchen Läden, wo die meinten, die würden verkaufen, gar nicht verkauft wurde.
Aha, okay, da gab es aber auch ein großes Aha-Moment.
Ja, also das sind dann so richtige Hands-on-Themen, also wirklich, wo man irgendwie dann auch richtig mit dabei ist. Das Unternehmen wurde dann am Ende nicht gekauft, weil wir halt einfach herausgefunden haben, das steht dann doch jetzt nicht so attraktiv da, wie anfänglich gedacht.
Ja, total stark. Und wie du gerade schon auch vorher sagtest, wie viel du darin lernst und welche Einblicke du bekommst, das ist ja wirklich bemerkenswert. Was würdest du selbst von dir in der Reflexion sagen? Welche Eigenschaften hast du in der Praxis mittlerweile erworben, die in der Uni eigentlich ja fast gar nicht zu lernen sind?
Ja, also das sind Hard Skills und Soft Skills. Wenn wir uns jetzt einfach Hard Skills angucken, sind das die Strukturierung von komplexen Problemen. Man hat ja vor sich ein Unternehmen, was riesig ist und man möchte ja jetzt in kürzester Zeit eine Antwort finden. Das heißt, man lernt wirklich, wie kann ich ganz komplexe Probleme oder auch große Probleme, Mengen von Daten schnell runterbrechen und analysieren. Das hilft übrigens auch im Alltag.
Genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Wenn ich das im Alltag auch noch besser könnte, dann wäre mir an einigen Stellen geholfen.
Dann eben auch die schnelle Analyse eben dieser Märkte. Also quasi, wir nennen das Speed to Output. Du wirst einfach extrem schnell da drin, Dinge zu machen durch die Übung. Und ich glaube, was ich besonders bei Bain finde, und ich weiß, dass das nicht bei jeder Beratung so ist, wir haben hypothesengetriebenes Arbeiten. Wir sehen einen Markt und ein Unternehmen und wir stellen erstmal eine Hypothese auf. Wir sagen zum Beispiel, dieses Unternehmen ist unter den Top 3 im Markt und ist deswegen interessant oder hat eine gute Positionierung. Und mit dieser Hypothese gehen wir rein und dann testen wir das. Wir gucken uns die Finanzdaten an, wir sprechen mit verschiedenen Unternehmen und so weiter. Und dann kann man relativ schnell validieren, ist das wahr oder nicht. Andere Unternehmen starten andersrum. Die fangen an, dass sie erstmal alles sichten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Ich finde dieses hypothesengetriebene Arbeiten einfach sehr effizient, sehr effektiv, weil du validierst das, was du als erstes mal denkst, und dadurch verlierst du nicht so viel Zeit, weil du nicht mit jedem Detail anfängst oder dir das anschauen musst, sondern wirklich nur das Relevante dir anschaust. Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist und das, was ich auch gelernt habe, ist die Kommunikation. Die Kommunikation ist das A und O, wie man immer so schön sagt, aber das ist wirklich der Fall.
Ja.
Wenn du in der Lage bist, komplizierte Sachen einfach zu erklären, dann ist dir echt geholfen und dann schaffst du es auch, viele verschiedene Leute abzuholen. Das sind, glaube ich, so Skills, die konnte ich vorher nicht so richtig, weil ich sie auch nicht benötigt habe.
Du hast die Antwort gerade mit den Hard Skills eröffnet, deswegen kommen jetzt sicherlich auch noch ein paar Soft Skills, die du gelernt hast, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die wichtigsten Soft Skills sind meiner Meinung nach Resilienz und Umgang mit Druck. Mhm. Es gibt Druck auf den Projekten, alles muss schnell gehen, jeder will schon die Antwort haben und man hat nicht immer alles zur Verfügung, um schon eine Antwort zu geben.
Ja,
das Arbeiten mit einem gewissen Bereich von Unsicherheit, das lernt man hier auch.
Mhm.
Der zweite Punkt ist diese Selbstständigkeit und auch Verantwortung für ein Thema zu übernehmen.
Mhm.
Bei so kurzen Projekten ist es der Fall, dass nicht jeder ins Detail gehen kann.
Ja.
Das heißt, wenn du einen Themenblock hast, dann bist du dafür verantwortlich und dann vertrauen dir auch deine Manager und am Ende ja auch der Kunde, dass du da an den richtigen Stellen die kritischen Fragen gestellt hast und dieses Thema auch unter Kontrolle hast. Und ich glaube, die Feedbackfähigkeit und Lernbereitschaft, also immer das kontinuierliche Einholen von Feedback. Du wirst ja auch selber bewertet. Irgendwann kommst du weiter, dann arbeitet dir jemand zu, der sagt dir auch, wie du das machst. Und das hilft total, sich zu verbessern.
Ja.
Und aber dies nicht als persönlichen Angriff zu sehen, ist super wichtig. Und dann wird man auch richtig gut. Und wenn man dann kein Feedback auf einmal mehr bekommt, dann fragt man sich auch manchmal, ob was fehlt.
Dann muss man sich Gedanken machen, ob man nicht vielleicht irgendwo einen Fehler macht oder nicht sorgsam genug ist oder so. Ja, verstehe. Und ja, wie du schon sagst, auch hier die Routine, mit der kommt man da ja auch rein und diese ersten Unsicherheiten nehmen dann nach und nach ab. Und auch das ist eben etwas, das man nur lernen kann, wenn es immer wieder auftritt und man dem immer wieder ausgesetzt ist. Claire, ich konnte bis jetzt schon super viel von dir lernen und unsere HörerInnen sicherlich auch. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne deine persönlichen zwei Top-Ratschläge für unsere HörerInnen, um einen ähnlichen Karriereweg gehen zu können.
Ja, das ist mir persönlich auch ein super großes Anliegen. Ich möchte wirklich aufklären, wie der Job ist und diese Mauer so ein bisschen einreißen, dass Leute davor stehen und sich denken, ich weiß gar nicht, was dahinter ist und das ist irgendwie total abschreckend. Also der erste Punkt als Top-Tipp meinerseits ist, sich nicht von Klischees abschrecken zu lassen.
Mhm.
Also Gespräche mit BeraterInnen zu suchen, Leute, die dort arbeiten, tretet auch gerne in Kontakt mit mir. Ihr könnt mich auf LinkedIn anschreiben. Ich bin wirklich bereit für solche Dinge. Ich habe es ehrlicherweise damals auch nicht anders gemacht. Und wenn man einfach ins Gespräch kommt, dann lösen sich auch super viele dieser Vorurteile, weil die Leute auch einfach sympathisch am Telefon sind und man dieses Bild, was man von einer bestimmten Gruppe hatte, sich löst. Es gibt natürlich überall schwarze Schafe.
Ja, genau.
Das ist ja logisch.
Mhm. Ja.
Aber man darf jetzt nicht die ganze Branche nur an den paar schwarzen Schafen beurteilen. Und es ist einfach so ein bisschen der Aufruf, einfach ins Gespräch und in den Austausch zu gehen und auch gern meine Bereitschaft, also die möchte ich hier gern klarstellen, dass sie auch von meiner Seite aus da ist.
Ja.
Und ich glaube, der zweite Punkt ist der Mut zur Herausforderung.
Mhm.
Traut euch einfach. Weil ehrlich gesagt, wenn es dann doch nichts ist am Ende, dann kann man ja immer noch gehen, ne?
Ja.
Aber sich einfach mal zu trauen, überhaupt das zu versuchen, mal auf so ein Event zu gehen von uns, mit den verschiedenen Leuten zu sprechen. Wir versuchen auch aus den verschiedensten Bereichen eben Absolventinnen, Absolventen zu hiren und einfach nicht eingeschüchtert zu sein. Es ist erlernbar. Man muss die Lernbereitschaft mitbringen.
Klar.
Und man muss auch die Offenheit mitbringen, dass das jetzt vielleicht erstmal ein neues Arbeitssetting ist. Aber es ist nicht so, dass man da ankommt und schon der fertige Berater ist. Also ich war es nicht und meine KollegInnen auch nicht. Das heißt, dafür ist es ja auch da, dass man eben als ein Generalist oft startet und dann eben sich Schritt für Schritt die Skills aneignet. Das würde ich mir einfach wünschen, dass sich das noch mehr Leute trauen, weil desto diverser halt auch diese Branche wird, desto besser werden ja auch am Ende die Ergebnisse,
ja,
weil jeder nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringt, andere Erfahrungen hat. Und wenn diese Branche halt, die ist ja auch wirklich versucht, offen zu sein, aber halt oft an dieser Mauer oder diesen Vorteilen ja ein bisschen scheitert, da würde ich halt mir wünschen, dass nicht nur ich auf der einen Seite sozusagen dagegen klopfe und versuche, die runterzureißen, sondern dass auf der anderen Seite halt auch ein bisschen geklopft wird und dann trifft man sich in der Mitte so.
Ja. Claire, vielen Dank für dieses empowernde Plädoyer am Schluss. Das ist auf jeden Fall zu mir durchgedrungen und ich denke auch zu unseren HörerInnen. Und auch vielen Dank für dieses authentische Interview ganz allgemein. Ich finde es total inspirierend, wie du dir deine Karriere aufgebaut hast und sie aktiv gestaltest in einem Umfeld, das offenbar der perfekte Nährboden für deinen Berufsweg ist. Und ja, ich sehe ganz deutlich, dass du da auch noch in den nächsten Jahren glücklich sein wirst und dich weiterentwickeln wirst und wachsen wirst. Und das ist total bemerkenswert. Das hat mich sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen.
Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet oder Claire per LinkedIn anschreiben wollt, dann packe ich euch alle Infos in die Shownotes. Habt da gar keine Hemmungen, sie hat euch ja dazu aufgefordert sozusagen. Und vielleicht auch eben einen Blick auf die Karriereseite von Bain zu werfen und dort mal ins Gespräch zu treten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.